Hallo Lena, herzlich willkommen.
Hallo Marie.
Schön, dass wir heute sprechen. Ich bitte meine GesprächspartnerInnen immer am Anfang, sich selber kurz vorzustellen, damit ich da keine peinlichen Missverständnisse einbaue, und würde dich auch bitten, ein paar Sätze zu dir zu sagen.
Ja, gerne. Und vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt aufs Gespräch und darauf auch von dir zu hören. Aber genau zu mir. Mein Name ist Lena Mattheis. Ich bin Dozentin an der University of Surrey für Contemporary Literature. Meine Pronomen sind sie, ihr und ihr. Ich forsche zu queerer Literatur. Ich interessiere mich besonders auch für nicht-binäre, genderqueere und lesbische Texte. Und genau dazu habe ich auch einen Podcast. Hat ja heutzutage jeder. und mein Podcast heißt Queerlit. Da spreche ich mit Queer Studies Personen über ihre Forschung, über das, was sie gerne lesen und gucken. Und dann bin ich jetzt auch sehr gespannt, mal auf der anderen Seite zu sitzen, denn das war natürlich überhaupt nicht negativ gemeint. Ich finde es sehr, ich finde es total spannend, dass es mittlerweile so viele interessante Podcasts gibt, und war aber noch nie auf dieser Seite des Mikrofons. Und ich spreche sehr selten Deutsch, was ich gerade merke, falls ich mich ein bisschen komisch anhöre.
Das ist total interessant, dass du das sagst, weil ich hatte, also erstmal, wir kennen uns eigentlich nicht, aber ich kenne deine Stimme, weil ich deinen Podcast höre. Darüber bin ich überhaupt auf dich gekommen und habe dich dann angeschrieben, aber wir haben noch nie miteinander gesprochen. Also ich höre erstens heute deine Stimme zum ersten Mal, und zweitens höre ich dich auf Deutsch zum ersten Mal sprechen, denn dein Podcast ist auf Englisch. Und ich hatte heute Nacht einen Traum, wo ich von dir geträumt habe, dass wir gesprochen haben, und dann hast du den Mund aufgemacht und hast so eine Mischung zwischen Englisch und Deutsch gesprochen, die sich extrem lustig angehört hat, und dann habe ich geantwortet und habe auf einmal auch diese Mischung gesprochen, und dann haben wir irgendwie so einer eigenen Sprache kommuniziert. Das mein Unbewusstes ist manchmal ein bisschen, ist nicht sehr subtil, aber da ärgere ich mich immer drüber. Ich denke, es könnte sich ein bisschen mehr Mühe geben mit dem Verschlüsseln. aber ich habe, genau, und dann ist mir heute Morgen, habe ich mich gefragt, woran es wohl liegt, und dann ist mir aufgegangen, klar, ich weiß ja gar nicht, wie du auf Deutsch klingst. Und viel der Literatur, über die du sprichst, und dein Themenfeld, das ist alles auf Englisch, ne?
Genau, und dein Traum ist auch recht prophetisch, also so ungefähr höre ich mich auch meistens an, wenn ich mich nicht sehr anstrenge, was ich gerade tue, kommt immer eine lustige Mischung dabei raus. Genau, aber ich forsche zu englischsprachiger Literatur, und gelegentlich kommt mal was anderes mit rein, aber genau, Deutsch ist dann doch im Moment sehr, sehr selten mit dabei.
Wie kommt es, dass du dich auf englischsprachige Literatur fokussiert hast? Hast du das Gefühl, da werden die interessanteren Texte veröffentlicht, oder hat es einen anderen Grund?
Tatsächlich, also ich meine, im Moment finde ich auch, dass sehr spannende Dinge auf Englisch natürlich oft ein bisschen schneller rauskommen, weil ja auch Texte in Übersetzung meistens einfach am schnellsten auf Englisch zu haben sind. Die anglophone imperialistische Dominanz ist da ja doch weiterhin vorhanden. Aber ich muss sagen, tatsächlich liegt das eigentlich daran, dass ich mich immer wahnsinnig für französische Literatur interessiert habe. Und als ich überlegt habe, ob ein Studium etwas ist, was ich mir zutraue, habe ich nur deswegen den Mut gefasst, weil ich eben gerne mehr über französische Literatur lernen wollte. Aber ich brauchte ein zweites Fach. Das waren Anglophone Studies, und da bin ich hängen geblieben. Das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, und ich könnte also gar nicht sagen, tatsächlich weiß ich nicht mal genug über deutsche Literatur, um jetzt sagen zu können, ach ja, das würde mich jetzt gar nicht interessieren. Ich weiß gar nicht so genau, was in der aktuellen Szene da so abgeht.
Ja, dein Fokus ist einfach ein anderer, ja.
Genau.
Ja. Und ich glaube, auf Twitter ist in deiner Selbstbeschreibung steht, dass currently I'm very interested in queer form. Kann das sein? Ja, oder I'm mostly interested in queer form. Und das fand ich spannend und habe mich gefragt, was du unter queer form verstehst.
Ja, vielen Dank, dass du nachfragst. Das, was ich genau unter queer form verstehe, beschäftigt mich auch gerade viel. ich möchte zu dem Thema mein zweites Buch schreiben.
Und, oh, was ist dein erstes Buch? Ach, das dieses Raum.
Genau. Translocality, genau. Das war noch ein ganz anderes, hatte ich in Urban Studies. Also da sind auch queere Texte mit drin, aber mein Fokus war eben auf die Räumlichkeit und auf Translokalität, was im Endeffekt einfach heißt, wenn in Romanen zwei sehr unterschiedliche Orte auf eine Art und Weise gleichzeitig erzählt werden, dass sie sich eben übereinander legen. Also trans steht ja auch für durch und beyond, über. Also wenn eben nicht nur Orte so nebeneinander oder in einer Reise erzählt werden, sondern sich wirklich überlagern, was genau eben in der literarischen Welt, aber auch ja oft in unseren Lebensumwelten irgendwie passiert. Und das finde ich super spannend. Finde ich auch immer noch spannend, aber genau, jetzt geht es für mich eben mehr um queere Texte. Und ich persönlich finde an den Formen interessant, wenn es wirklich so in die Mechanismen des Schreibens geht. Ich habe jetzt gerade etwas geschrieben, was noch dauern wird, ist, dass es veröffentlicht wird zu dem Gebrauch von Pronomen, was ja Formen, also natürlich auch linguistische Formen des Textes irgendwie ist, auf einer sehr simplen Ebene, aber dann doch komplexer, als man denkt. Da finde ich gerade super spannend, dass es diese ganzen Debatten gibt über Neopronomen, über Dinge, die so als Neuartigkeiten wahrgenommen werden. Und gerade in der deutschen Sprache ist ja Gendern schon ewig ein Thema. Und es ist aber sehr spannend, sich da eben nicht nur linguistisch anzugucken, dass es da kann ich gerade nur fürs Englische sprechen, dass es da eben die umstrittenen genderneutralen Pronomen seit Jahrhunderten gibt, sondern ich finde es auch sehr interessant, mir das anzugucken, wie diese Pronomen in der Literatur verwendet werden. Also eben nicht nur, weil es einfach praktisch ist, jemanden genderneutral ansprechen zu können, sondern auch im ästhetischen Wert. Und genau, das ist eine von den Formen. Ich finde aber zum Beispiel auch die Form mise en page, also wie Gedichte auf der Seite strukturiert werden und aussehen, das finde ich ist auch etwas, was man schnell übersehen kann und was gerade in queeren Gedichten wahnsinnig interessant ist.
Die literarische Ästhetik scheint eine größere Rolle zu spielen. Das finde ich sehr interessant, also auch weil natürlich Pronomen werden viel diskutiert und werden oft eben vor allem politisch oder identitätspolitisch diskutiert, aber Pronomen sind ja so, auch mit den schnöden Pronomen, die wir früher zur Verfügung hatten, selbst da schon gibt es ja so einen räumlichen Aspekt, den ich wahnsinnig interessant finde, einen der Anrede, also da überlappen sich vielleicht deine zwei Zugänge, also wenn ich wir sage, zum Beispiel in einem Manifest und von wir spreche, dann ist es ja so, dass ich eine ganz andere Ausrichtung habe der Leserin gegenüber oder der Welt gegenüber durch die Anrede, Address, als wenn ich irgendwie ich sage, also welche Räume sich so in aufhalten, je nachdem, welches Pronomen ich verwende, jetzt mal ganz unabhängig von meiner eigenen Identitätszuschreibung. Das ist natürlich auch total spannend.
Ja, ja. Oh, ich finde gerade, dass du das Wir ansprichst, auch total interessant. Also das ist auch eine Form, die ich mir in der Literatur angucke, also sowohl Contemporary als auch in der Literaturgeschichte und auch einfach ein Mischen von Pronomen, also man braucht auch gar nicht unbedingt neutrale Formen, sondern es gibt im 17. Jahrhundert ganz spannende Texte, die einfach Pronomen und unterschiedliche Anreden, die irgendwie als gendered wahrgenommen werden, mischen. Also ne, ich möchte, dass meine Freundin mein Ehemann wird. Das war irgendwie viel weniger problematisch, als man das vielleicht sehen würde. Und ich finde aber auch spannend, dass du das dass du das Räumliche damit reinbringst, denn gerade jetzt, wir unterhalten uns gerade über Zoom, ist es ja auch total spannend, was, wie man die andere Person wahrnimmt oder was zum Beispiel ein Wir ist. Ist das nur, wenn wir im gleichen Raum miteinander sprechen oder sind wir jetzt weniger ein Wir? Das finde ich, ist ein total interessanter Gedanke.
Ja, also auch, weil wir jetzt so nebeneinander auf dem Bildschirm erscheinen, ne?
Ja.
Ich finde gerade interessant, weil wir jetzt so ein bisschen von hinten rum, sozusagen von der anderen Seite als erwartet, an das Thema rankommen, wofür wir uns eigentlich so ein bisschen verabredet haben, wo es nämlich eigentlich auch um das Wir geht, aber auch um die, also um das Zusammenleben vielleicht eines Wir, eines möglichen Wirs. Und aber auch, weil du durch diese, durch die Pronomen oder die Anrede oder die narrativen Mitte oder queer Form. Du hattest eine Podcast-Episode aufgenommen mit Tyler Broadway, ne? Das war sein Name.
Broadway.
Broadway, genau, über queer Kinship. Und die habe ich gehört, fand die unheimlich interessant und deswegen daraufhin hatte ich dich dann angesprochen und dachte, vielleicht können wir mal über Familie oder queer Kinship oder queer Families oder mal schauen, welchen Namen wir dafür finden. Ich finde ja auch viele davon problematisch sprechen. Aber du zitierst da in diesem Gespräch mit ihm auch einen Text, den er geschrieben hat, ein Essay, den ich inzwischen auch gelesen habe, dessen Titel ich nicht ganz parat habe, aber es geht auch um Narrative und queer Form, ne? Und da spielt die Anrede eine große Rolle und er untersucht, gibt es sowas wie eine queer Narrative oder ist Narration eigentlich wichtig für queere Literatur, nachdem es ja lange sozusagen oder viele Stimmen dagegen gab, die antinarrativ argumentiert haben, weil Narration immer mit Linearität verbunden wurde. Jetzt habe ich einen großen Schlenker gemacht. Eigentlich wollte ich an das Wir anknüpfen, dass du gerade ins Spiel gebracht hast, dadurch, dass wir hier nebeneinander auf Zoom erscheinen. Du merkst, ich versuche gerade etwas clumsy Überleitung zu machen. Was hat das Wir vielleicht mit queer Form und Narration zu tun?
Also ich finde es überhaupt nicht clumsy, denn es hat total viel damit zu tun. Und ich bin auch genau auf Tyler aufmerksam geworden, weil ich eben mich in den Bereich Queer Form einlese, wo Amber Jamila Musa und Kaji Amin auch wahnsinnig spannende Sachen zu veröffentlicht haben. Und mit Amber hatte ich schon einen Termin, aber dann konnte sie doch nicht. ich war dann sehr, sehr froh, mit Tyler aufzunehmen, weil Tyler erstmal einfach unglaublich fantastisch ist. Und wir haben uns das erste Mal gar nicht getroffen, um aufzunehmen, sondern nur, weil ich den Artikel gelesen hatte und gesagt habe, ich bin so im Schreiben und ich, noch nicht mal im Schreiben, ich bin im Recherchieren und ich sitze hier so einsam an meinem Schreibtisch und ich finde das so interessant, ich würde super gerne einfach mit dir reden. Und Tyler hatte irgendwie gar nicht, sonst ist ja oft, ja, ne, was planen wir, was machen wir? Und teilweise, ja, lass uns treffen und einfach reden. Und wir hatten sofort ein sehr schönes Gespräch. Und genau, Tyler beschäftigt sich mit etwas, was ich auch super spannend finde, wie eben die narrativen Strukturen, also wenn wir jetzt ganz einfach denken in irgendwie Märchen, wo der Prinz den Drachen bekämpft und dann mit der Prinzessin glücklich wird, die heiraten, bekommen Kinder und dann werden sie wird der Prinz zum König und so ist diese, genau, die Linearität immer. Also in sehr, wirklich sehr vielen narrativen Konstrukten automatisch heteronormativ. Ob jetzt zwingend die Kinder dabei sind, ob die Partnerschaft dabei sind. Man könnte eben sagen, dass selbst wenn diese Faktoren rausgenommen werden, ist diese Linearität und der Fokus auf die Zukunft, die nach Lee Edelman ja dann schnell für Kinder steht, das könnte man argumentieren, ist immer automatisch.
Also es endet immer gleich, ist immer klar, wie es enden soll sozusagen. Die Narration läuft auf einen Telos hin.
Genau. Und dass das, egal was tatsächlich die Elemente in dieser Narration sind, dass man könnte eben sagen, das ist automatisch schon heteronormativ. Und dann könnte man auch sagen, dass automatisch formale Elemente, die mich ja auch interessieren, auch eigentlich nicht queer sind, weil sie eben eine Form sind. Und das Queer ist ja, das Queere ist ja das Sprengen von Formen. Deswegen gibt es eben viele TheoretikerInnen, die argumentieren würden, also das passt einfach nicht zusammen. Und da fand ich ganz schön, dass ich mich mit Tyler in der Auffassung getroffen habe, dass es doch ganz gut zusammenpassen kann und dass es auch in Queerness Formen und Templates irgendwie gibt, die man spannend untersuchen kann. Und genau, und Tyler interessiert sich eben für queere Formen, in denen Familie und Kinship dargestellt werden. Das habe ich jetzt auch wahrscheinlich viel zu lange erklärt, aber ich habe immer das Gefühl, dass man bei Narrativ, man setzt immer so viel voraus und ich glaube, jede Person, mit der ich spreche, versteht was anderes unter Narrativ. Aber ich wollte, weil jetzt fällt mir gerade auf, jetzt habe ich auch direkt Kinship und Familie genannt. Du hattest gerade gesagt, dass du einige von diesen Begrifflichkeiten gar nicht magst. Kann ich fragen, welche magst du, welche magst du nicht?
Ich habe auch problematisch gesagt.
Ah, okay.
Vielleicht noch ganz kurz davor, was du zu Tyler gesagt hast. Also ich finde, das stimmt, also du hast gerade, glaube ich, gesagt, dass jeder was anderes unter Narration oder Narrativen versteht. Das stimmt. Aber irgendwie wird es dann doch wieder so zusammengeworfen, dass irgendwie dann alle trotzdem denken, sie meinen eigentlich das Gleiche. Und was ich in dem Artikel von Tyler unheimlich spannend fand, war, dass er gesagt hat, es gibt Teleologie oder Teleology, das ist aber nicht das gleiche wie Trajectory. Also man kann sozusagen, es gibt eine Vorwärtsbewegung im Text, die aber nicht auf ein Ziel hinzuläuft, das dann irgendwie das heteronormative Ideal der kleinen Familie sein muss, sondern trotzdem kann es sowas wie eine Vorwärtsbewegung durch einzelne Formen geben. Und das ist, und ich glaube, er nennt das, also stellt Teleology Trajectory gegenüber und dann sagt er, es gibt sowas wie Continuity und eine Contingent Continuity. Und da hat man natürlich was Queeres drin, weil man den Zufall zulässt, aber trotzdem gibt es eine Continuity und dann, man muss nicht immer mit allem brechen sozusagen. Das fand ich eine sehr schöne Präzisierung fange ich auch schon an, Englisch zu sprechen, aber dieses der Gleichsetzung von Narration gleich Linearität gleich Teleologie und dann sind wir sozusagen im heteronormativen Bereich. Also ich fand, das hat er sehr gut auseinandergenommen.
Vielen Dank, dass du das viel eloquenter dargestellt hast als ich. Und das hatte ich schon gar nicht mehr im Kopf, diese Unterscheidung. Aber ja, das war wirklich
weil ich den Artikel vorgestern gelesen habe und es ist immer so ein bisschen gemein, die Leute auf ihre Arbeiten anzusprechen, die sie ein bisschen vorher gemacht haben, weil dir wird es ja genauso gehen, was man gerade arbeitet, das ist super präzise präsent und dann rückt es schnell so in den Hintergrund. Das geht mir natürlich ganz genauso. Genau, und da kommt man natürlich, dann ist man schnell über das Narrativ der Linearität bei der Familie und bei der Bloodline sozusagen, bei der Ahnengeschichte, bei dieser Art von Linearität, und deswegen interessiert, glaube ich, Tyler ja auch die Linearität und das Narrativ, das damit einhergeht, und fragt sich natürlich dann, muss Familie immer bedeuten, dass wir eigentlich schon wissen, wo es endet, oder muss Verwandtschaft immer bedeuten, dass die Vergangenheit sich in der Zukunft wiederholen wird, also die Wiederholung des Ewiggleichen. Jetzt habe ich gerade schon, du hattest mich gerade gefragt, warum ich Queer Family und Queer Kinship vielleicht problematisch finde. Also Family ist natürlich, also es wäre, glaube ich, zu fragen, was eine Queer Family, jetzt läuft gerade eine Katze durchs Bild.
Ja, Verzeihung, ich habe vergessen, die Tür zu schließen.
All pets welcome. genau, jetzt wäre jetzt irgendwie zu fragen, was mit Queer Family eigentlich gemeint ist. Also ich glaube, warum ich schwierig oder problematisch finden kann, den Begriff der Familie zu übernehmen, da bin ich natürlich nicht die Einzige, die das kritisieren würde, ist, dass wenn man so eine Sprache übernimmt, ein sprachliches Element übernimmt und innerhalb dieser Form versucht, Raum zu machen für andere Lebensformen und für das zu öffnen, dass man natürlich trotzdem so ein Vokabular übernimmt und die Sprache ist natürlich nie unabhängig von der materiellen Umsetzung oder von, da hängt natürlich ganz viel dran, also it comes with baggage, kann man sagen. Und dass, wenn man wirklich nach alternativen, anderen queeren Formen des Zusammenlebens gucken will, dass dann vielleicht Familie gar nicht so der ideale Begriff ist. Und ich glaube, Ähnliches sehe ich bei dem Begriff Kinship, der natürlich irgendwie so in der Queer Theory irgendwie auch eine Geschichte hat. Also ich glaube, es war Donna Haraway, ne, die in Staying with the Trouble, nee, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch sie das sagt, aber sie, Donna Haraway, die irgendwie sagt, make kin, not babies. Also, und zwar make kin. Also man ist nicht, man hat nicht Verwandtschaft, sondern man sucht sich vielleicht die Seelenverwandten oder die Leute, mit denen einen was verbindet und schafft Verwandtschaften. Und für Haraway geht es natürlich über die menschlichen Grenzen hinaus. Aber ich glaube, in der Verwandtschaft steckt für mich auch, es ist halt auch wieder so ein Begriff, der mit viel Baggage kommt, und da steckt so die Ähnlichkeit drin. Also eben in der Seelenverwandtschaft ist das ja auch so angedeutet, dass ich mir jemand suche, der ist wie ich, und ich glaube, oder wo ich Ähnlichkeiten erkenne. Und natürlich sucht man nach Ähnlichkeiten, aber im Gespräch wie in Beziehungen, in Formen des Zusammenlebens ist für mich immer so wichtig, dass was ungesagt bleiben darf und dass der andere oder die andere anders sein darf. Und deswegen würde ich eher noch einen Schritt weitergehen. Mackenzie Walk hat dann auf Donna Haraway geantwortet mit make kith, not kin. Und das gibt diesen englischen Ausdruck kith and kin. Kennst du den? Ist anscheinend ein altmodischer Ausdruck. Und das sind einfach so wie Kind und Kegel wahrscheinlich im Deutschen wäre. Das ist wahrscheinlich eine Entsprechung. Und das heißt eigentlich Freunde und Verwandte. Und sozusagen zwar die Lieben, die einen umgeben, in denen man was sucht, mit denen man eine gewisse Verbindung spürt, aber es müssen theoretisch nicht Verwandtschaften sein, auch keine gemachten Verwandtschaften, sondern es bringt wie den Begriff der Freundschaft ins Spiel. Und in deinem Gespräch mit Tyler hatte ich nämlich auch aufgehorcht, weil du gesagt hattest, jetzt kann ich dir den Ball so richtig schön zurückspielen, du hast auch gesagt, dass du mit dem Begriff Chosen Family zum Beispiel auch ein Problem hast und dass für dich der Begriff der Freundschaft eigentlich viel wärmer klingt.
Ja, erstmal vielen Dank, du hast mir jetzt schon viele Sachen beigebracht. Das fand ich alles, deine Reflexion dazu finde ich super spannend. Und ich entschuldige mich nochmal für die komischen Geräusche. Weil Monkey, die kleine Katze, hat besonders viel Spaß daran, mit dem Kopf mein Mikrofon anzustoßen. Deswegen habe ich hier gerade so auf Armlänge.
Make in with other species. Es wäre sehr im Sinne Haraways. Also die Klopf-Morse-Geräusche hier sind von den anderen other species.
Genau. Das scheint besonders angenehm zu sein, das Mikrofon. Aber ja, ich finde zwei Dinge dazu ganz spannend. Also erstmal mit der Chosen Family Sache finde ich auch schön, dass du gerade auch die Family ansprichst, denn ich glaube, als ich mich mit Tyler unterhalten habe, habe ich angesprochen, dass ich den Chosen Teil auch seltsam finde, denn ich gehe ja nicht in den Freundschaftssupermarkt und suche mir irgendwie, ich finde, das macht es hört sich dadurch einfacher, aber auch weniger wichtig und irgendwie ja konsumorientiert, ich weiß auch nicht. Also es hört sich für mich nicht richtig an, auch wenn man sich natürlich Menschen auf gewisse Art und Weise aussucht. Also ich suche mir aus, wer in meinem Leben bleiben kann vielleicht, aber ich finde, dass dass es viel, viel zu viel weniger schön wäre, wenn ich jetzt einfach gehen würde und sage, ja, du nicht. Aber auch den Begriff der Familie finde ich da, und ich denke, das geht vielen, gerade vielen queeren Menschen so, wie du sagst, Familie und Verwandtschaft hatte ich noch gar nicht gedacht. Das, ja, würde ich auch sagen, das bringt sehr viel mit, nicht nur an potenziell heteronormativen Narrativen, die man überall präsentiert bekommt, sondern ja auch ganz viel mit eigenen Erinnerungen und Erfahrungen, die, finde ich, oft irgendwie so tief in einem drin sitzen, dass ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, wann der Begriff der Familie sich für mich komisch anfühlt und wann nicht. Aber ich weiß, dass er das tut. Ich finde es immer ganz spannend, wenn andere Leute das vielleicht genauer verorten können. Aber genau, das ist für mich auch, ja, ist immer wieder ein Thema für mich. Und da auch im anglophonen Bereich zum Beispiel, wie in Verbindung mit Familie auch das Wort der Liebe ganz anders benutzt wird. Also man könnte jetzt sagen inflationär. Ich würde sagen, es heißt einfach etwas anderes. Aber, sorry, wolltest du?
Ich frage mich gerade, wie es anders verwendet wird. Hast du ein Beispiel, dass man öfter sagt Love You oder sowas? Oder wie meinst du, dass es inflationärer verwendet wird?
Genau, also deswegen, ich würde gerade sagen, also ich habe das Gefühl, es wird oft als inflationär wahrgenommen, vielleicht, oder für mich aus meiner deutschen Perspektive würde ich erstmal denken, oh, hört man irgendwie ständig, ist ja komisch. Aber ich würde sagen, es hat andere Bedeutungen, wenn, ne, zum Beispiel, ich hatte gerade Geburtstag und bekomme eben, danke sehr, und habe eben ganz liebe Geburtstagskarten von der Familie meiner Partnerperson bekommen und die Tochter meiner Partnerperson hat am Ende der Karte geschrieben, oh, we love you so much, und das ist total schön und ja, heißt halt was ganz anderes als der, als wenn man das gleich auf Deutsch schreiben würde. Deswegen finde ich eben nicht, dass es inflationär ist, sondern mit einer anderen Bedeutung verbunden.
Auch als Anrede, ne? Hey, Love.
Genau.
Überall, jeder auf der Straße, die Supermarktverkäuferin, keine Ahnung, der Supermarktverkäufer, Hey, Love oder Sweetheart oder ich weiß nicht. Ich finde, man wird ganz anders angesprochen in UK.
Also da muss ich auch sagen, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber als ich das erste Mal an der Aldi-Kasse mit Sweet Angel angesprochen wurde, war ich auch etwas verwundert. Aber genau, diese Begriffe, sehe ich genauso wie du, die haben einerseits Narrative, die haben andererseits aber auch irgendwie Gefühle, die viel visceral, die viel tiefer in einem.
Ja.
Ja. Und da musste ich dann auch gerade denken, auch mit dem Begriff Kinship. Ich habe gerade ein Buch fertig gelesen von Yaz Morgan, Niti Sanak. Und Yaz Morgan ist benutzt manchmal den Begriff Two-Spirit, oft irgendwie Indigiqueer. Also ist eine Person, die irgendwie Scholarship, Kunst, Aktivismus, alles aus einer indigenen kanadischen Perspektive betreibt. Und in dem Buch geht es viel darum, dass eben Kinship viel mehr Dinge heißen kann aus unterschiedlichen kulturellen Perspektiven. Und für Yaz Morgan, da gibt es zum Beispiel auch ein Kapitel, heißt The Prairie Wind is Gay as Fuck. und die, ne, Kinship mit dem Prairie Wind und mit nichtmenschlichen Tieren und diese Art von Kinship. Ich muss sagen, da, ich habe das Gefühl, dass ich gerade erst anfange, mich da reinzudenken und aus diesem, auch aus dem binären Denken von menschlich, nichtmenschlich, wo ja auch Familie, Nichtfamilie, was heißt das überhaupt, diese ganzen ja, binären Strukturen, ich habe das Gefühl, ich bin gerade dabei, die ein bisschen in meinem Kopf aufzubrechen. Aber genau, ich weiß gar nicht, ob das etwas ist, was dich daran auch interessiert oder in welche Richtung du gerne mit Queer Kinship reisen möchtest.
Ja, also ich kenne auch, das ist auch bei Donna Haraway sehr präsent und natürlich auch so in der Philosophie von beim New Materialism und so. Es gibt schon seit einigen Jahren so versuche, mit denen ich sympathisiere, die, an denen mich aber trotzdem was stört, wenn es ums konkrete Zusammenleben geht, eben die Grenzen noch weiter zu öffnen. Also bei Donna Haraway eben in Kontakt mit Tieren und Bruno Latour mit der ganzen Anthropozän-Debatte und so, also die Gaia, die ganze Welt, die Welt als Ganzes zu denken, Kommunikation mit Tieren, Pflanzen und so weiter. Und ich bin da so zwiegespalten, binär gespalten, als Gedanken natürlich irgendwie schön finde, diese Porosität der Welt gegenüber, auch so eine gewisse Weltliebe, und das aber für mich unbrauchbar wird in dem Moment, wo ich über konkretes Zusammenleben nachdenke. Deswegen diese Korrektur, also nicht Korrektur, aber diese Anmerkung, diesen Kommentar von Mackenzie Walk auf Donna Haraway von Make Kin Not Babies, und er sagt dann Make Kiss Not Kin, obwohl das könnte man natürlich jetzt auch anders interpretieren, dass da trotzdem, man kann ja auch mit Freunden, Bäumen befreundet sein, aber ich merke das für meinen, ich denke schon sehr konkret darüber nach, was Zusammenleben bedeuten kann, also wie zusammenleben. Es gibt so ein Seminar von Roland Barthes, das hat er 1976 in Frankreich gehalten. Also Seminar heißt in dem Fall eigentlich immer Vorlesung. Das stellt eigentlich die Frage, wie können wir eigentlich zusammenleben, wenn wir irgendwie alle das Bedürfnis haben, alleine zu sein und aber auch zusammen zu sein. Und wie kann ich zwischen Einsiedlertum und Internat, Kollektiv, Kloster oder sowas, muss es ja einen Bereich geben, wo wir Platz und Raum füreinander machen können. Und das ist nicht die Familie. Das kann nicht die Familie sein. Die Familie ist sozusagen zu vorbelastet mit schon existierenden Strukturen und Narrativen. Es muss irgendwie also was anderes sein. Und dann sagt er fängt an, bei ihm, das liebe ich so an Roland Barthes. Er meint, das ist wahrscheinlich eine Utopie, aber er nennt es in dem Fall Phantasma. Er bringt ein Wort ein, das er irgendwo aufgeschnappt hat und baut darum dann seine ganze Vorlesung über ein Semester. Und der Begriff ist Idiorhythmie.
Was ist Idiorhythmie?
Ich habe vergessen, woher er den Begriff eigentlich hat, aber das Bild, das er dazu im Kopf hat, ist eine Szene, die er auf der Straße gesehen hat, von einer Mutter, die ihr Kind an der Hand hat und neben sich herlaufen lässt, aber eigentlich hinter sich herzieht, weil das Kind nicht im selben Rhythmus läuft wie sie. Das heißt, die Mutter zwängt dem Kind eigentlich ihren Rhythmus auf. Und Roland Barthes denkt, da kann irgendwas nicht stimmen. Das Kind hat ja seinen eigenen Rhythmus, die Mutter hat ihren eigenen Rhythmus und die sind vielleicht unterschiedlich und trotzdem muss es doch eine Möglichkeit geben, dass beide Rhythmen vorkommen können. Und dass diese Utopie, dass sozusagen alle in ihrem Rhythmus sein können und es aber trotzdem einen gemeinsamen Rhythmus gibt, das nennt er Idiorhythmie.
Oh.
Und das kann man natürlich jetzt weiten und auf so eine erdumfassende Tierwelt, Pflanzenwelt und so weiter mit einbeziehende Ebene weiten. Und das wäre bestimmt interessant, darüber nachzudenken. Das habe ich noch gar nicht so gemacht. Aber ich glaube, dass ich dann Angst habe, mich zu verlieren in der Größe des Gedankens und das vielleicht auch zu romantisieren. Also ich bin manchmal auch ein bisschen kritisch diesen weltumspannenden Porositäten gegenüber, weil ich denke, wo hat man da noch einen Moment oder eine Agency eigentlich, ne? Also oder wo kann man konkret was verändern? Und das will man ja eigentlich auch. Das ist ja, was wir wollen.
Nee, absolut. Und das geht mir genauso auch beim Nachdenken über binäres und nicht binäres Denken, aber auch bei anderen Strukturen, die man irgendwie, ja, wie du sagst, also einerseits, man kann sich verlieren, aber auch, was ist tatsächlich etwas, wo ich realistisch irgendwie etwas drüber sagen kann. Und ich denke, ich muss nicht über alle Dinge was sagen können. Ganz viele Dinge, über die ich nicht sagen kann, und das ist total okay. Aber wenn ich zum Beispiel drüber nachdenke, jetzt eine Vorlesung oder einen Podcast zu strukturieren, dann finde ich auch, dass diese Grenzen der Gedanken viel Sinn haben. Und ich muss aber auch sagen, habe ich darüber gekichert, dass du sagst, ja, der sucht sich dann so einen Begriff raus und macht da eine Vorlesung drauf. Mache ich gerade auch mit meiner nächsten Veranstaltung zu Queer Ecologies. Und ich muss sagen, als ich den Begriff Queer Ecologies das erste Mal, also nicht das erste Mal, aber als ich den so ein bisschen aufgeschnappt hatte und dachte, oh, dazu möchte ich was machen, dachte ich noch, Queer Ecologies heißt was ganz anderes. oder nicht was ganz anderes, aber ein viel kleinerer Teil von dem, was es eigentlich heißen kann. Denn Ecologies ist ja auch wieder eine Art des Zusammenlebens, die man eben die kann man auf Menschen, die zusammenleben, beziehen, aber da spielen natürlich ganz viele andere Faktoren eine Rolle, wenn man sich ganze Ecologies irgendwie anguckt, wo nichtmenschliche Faktoren und Umwelten eine Rolle spielen. Aber was ich an diesem Nachdenken über Zusammenleben auch spannend finde, ist, dass du jetzt auch angesprochen hast, ja, wie sieht das irgendwie räumlich aus? Und da habe ich auch eine Folge zu aufgenommen mit Davy Nittle.
Die habe ich nicht gehört, leider.
Der Titel verrät das vielleicht nicht unbedingt. Und ich kann mich auch gerade an den Titel nicht erinnern. Queer Cities ist der Titel. Und wir sprechen über Queer Cities, aber wir sprechen eben auch viel darüber, was denn das Queering von Gebäuden zum Beispiel eigentlich heißt. Ist das viktorianische Haus, in dem ich mich gerade befinde, ist das jetzt, ist das queer, weil ich das queer verwende? Oder muss das irgendwie anders aussehen? Und da kann man natürlich auf ganz viele Arten und Weisen drüber nachdenken. Aber was Davy zum Beispiel anspricht und was ich auch von FreundInnen schon häufiger gehört habe, ist, dass so viele Lebensumwelten gar nicht, also für andere Lebensarten als eben der Kleinfamilie wirklich stark angepasst werden müssen. Und wenn ich zum Beispiel vielleicht in einer Polysituation lebe, wo es irgendwie vier Elternteile gibt, dann ist die Frage, ne, wie kann jetzt ein effektives Zusammenleben aussehen, was Raum lässt, damit Menschen auch ihr Alleinsein haben können, aber was auch gemeinschaftliche Orte kreiert, die für Erwachsene in unterschiedlichen Lebenswelten, aber auch für Kinder funktionieren. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Und ich dachte dann, zu dem Zeitpunkt habe ich in einer Wohnung gelebt, in einem Haus mit, wie viele Wohnungen waren es? 7 Wohnungen. Und ich war mit über der Hälfte der anderen Wohnungsbewohnerinnen befreundet und wir hatten alle gegenseitig Schlüssel und so, ne? Und wo ich schon dachte, ach, das ist eigentlich, obwohl dieses Haus dafür nicht ausgelegt ist, das Haus ist eigentlich eher für Alleinsein ausgelegt, haben wir uns so eine schöne Community geschaffen, wo Uta vorbeikommt und sich meinen Hund für den Tag ausleiht und ich mir bei irgendwem Kaffee borgen kann, ob sie jetzt zu Hause ist oder nicht. Und genau, das fand ich auch ein sehr spannendes, konkretes Nachdenken darüber, welche Lebensumwelten, und das sind jetzt nur Gebäude, das ist ja bei Infrastrukturen noch ein ganz anderes Thema, welche konkreten Strukturen sich eignen können für ein queeres Zusammenleben und welche eben nicht. Und welche man vielleicht verändern kann und welche ja einfach da nicht tauglich sind, fand ich sehr spannend.
Ja, und genau da auch wieder die, weil das ist ja jetzt gelebt, ne? Das ist eine gelebte, das ist ja nicht ein Haus gewesen, das dafür designt war, sondern du sagst, es war eigentlich war wahrscheinlich ein Standardhaus und war wahrscheinlich, wie alles, für die Kleinfamilie ausgelegt. Und ob jetzt so viel geholfen wäre, wenn man jetzt queer bauen würde, ne? Also ob das dann nicht auch wieder ideologisch wird oder eine neue Ideologie wird, wenn man sagt, wir haben jetzt nur noch Communal Kitchens oder so. Solche Versuche gibt's ja, also Gedankenexperimente, aber natürlich auch teilweise in Umsetzung. Das heißt, jede Kleinfamilie hat eine Küche, die Frau wird traditionell oder historisch in der Küche unterdrückt, also schaffen wir die Küchen ab und es gibt nur noch Communal Kitchens. Das ist natürlich dann der Versuch, irgendwie eine Ideologie abzuschaffen, aber natürlich, indem man vielleicht eine neue wieder einsetzt. Also muss man ja schon genug, und vielleicht wäre dann, vielleicht müssen wir gleich darüber sprechen, was wir eigentlich mit queer meinen, aber vielleicht wäre dann queer, dass man irgendwie sagt, wir wissen es noch gar nicht. Also wir haben keinen Entwurf dafür, wie so eine Familie aussieht. Wir wissen nicht mal, ob da Kinder sein werden, ob da mehrere Partner sein werden oder ob es überhaupt eine Familie ist. Also sondern dieses Nichtwissen zuzulassen und Spielraum zu lassen. Vielleicht wäre das oder Raum dafür zu lassen, dass man sich was aneignen kann. Du hattest in einer Folge, das war glaube ich mit Lizzie Reed, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Da hattet ihr darüber gesprochen, dass du sie gefragt, was eigentlich Queer Methodologies sind. Sie ist irgendwie eine Cultural Sociologist und hat von Queer Methodologies gesprochen, und du hast sie gefragt, was ist das denn eigentlich? Und sie hat sehr schön geantwortet, fand ich. Und ich glaube, was ihr der wichtigste Punkt war, war, dass Queer Methodologies, also queere Methoden, die man ja auf alles anwenden kann, also auf Wissensgenerierung, aber vielleicht auch auf Entwurfspraxen, dass man immer davon ausgehen muss, dass Knowledge partial ist. Und dass man noch nicht die richtigen Tools hat. Und das finde ich, das fand ich einfach eine sehr schöne Beschreibung davon, wie man mit sowas vielleicht umgehen muss, mit neuen Lebensentwürfen, dass man es noch nicht hat. Also, dass man es immer noch nicht hat und dass man die ganze Zeit daran basteln muss. Und jetzt, weil ich gerade so ein bisschen groß ins Spiel gebracht habe, was wir natürlich überhaupt nicht leisten können, aber zu definieren, was queer ist, weil ich auch das Gefühl habe, queer ist für jeden was anderes. Aber werde ich mich blamieren, weil ich es nicht richtig ausspreche. José Esteban Munoz, spricht man den so aus? Queer Cruising Munoz, Utopia? Ja. Munoz, ja, okay. Ich habe schon gemerkt, deine Aussprache ist in allen Sprachen gut. hört man in deinem Podcast. Für den ist ja Queerness sozusagen, dass man feststellt, in der Welt fehlt noch was. Also irgendwas ist noch nicht da. Und deswegen ist Queerness oder das Queere ist irgendwie immer am Horizont. Und man kommt eigentlich nie dort an. Und das heißt, wenn man so über queere Architektur nachdenken würde, als was man bauen kann, dann wäre das nicht, zumindest nicht das Queer, wie er das versteht. Und ich finde aber dieses Partial Knowledge, dass man es nie ganz hat, dass man zwar weiß, es fehlt was und man will irgendwo hin, aber man kann da auch nicht wirklich ankommen, sondern das zwingt einen irgendwie dazu, Raum zu lassen. Und ich glaube, das ist so eine Einstellung, die ich sehr schön finde. Wie das jetzt praktisch umgesetzt wird, ist nochmal eine ganz andere Frage.
Ja, nee, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt gerade bei dem Beispiel auch queer ganz flapsig und langweilig im Sinne von Menschen, die eher im Sinne von LGBTQIA2S+ Personen, die zusammenleben, verwendet, als im dem natürlich viel größeren und spannenden Feld der Queer Theory, wo queer viel mehr Dinge heißen kann. Genau, wo queer immer etwas ist, was noch von uns entfernt ist. Ich habe auch gerade mit Lee Edelman eine Folge zu Nothing aufgenommen. Und Lee Edelman bezieht sich natürlich auch viel auf Munoz, wo Edelman eben auch darüber spricht, dass queer keine ontologische Kategorie ist, sondern queer ist immer etwas, was, also man wird gequert von einem Kollektiv, in dem man lebt. Und das Nothing, das Nichts, hat eine spannende Rolle in auch, wie man ja Wissen über etwas kreiert, aber auch wie, indem man etwas aus dem Nothing entfernt, indem man etwas zu etwas macht, zu einer fixen Kategorie, wird es natürlich auch sofort etwas anderes. Ach Gott, also jetzt das.
Das ist total spannend. Ich kann schon kaum erwarten, einzuhaken.
Ja, nee, ich denke nur, weil das, was ich jetzt sage, das könnte man ja genauso gut über Derrida sagen. Und genau, das war natürlich jetzt etwas übergeneralisiert, und aber als als Bricolage der Gedanken vielleicht trotzdem anwendbar.
Auf jeden Fall. Ja. Der Podcast heißt Eclectic Engineering, also insofern alle Bricolages more than welcome. Nee, aber ich finde ganz wichtig, was du sagst, weil ich habe die Folge gehört mit Lee Edelman und da ist ja genau, wie du sagst, das Nothing und das Queer ist ja für ihn besetzt die Stelle des Nichts, das Nothing. Und eigentlich sagt er, dass jeder Diskurs eigentlich was, dass es in jedem Diskurs was gibt, was nicht gesagt werden kann. Deswegen ist jeder Diskurs jede Struktur in irgendeiner Weise ausgrenzend. Und immer das, was gerade ausgegrenzt wird, mit Julia Kristeva würde sagen, das Verworfene, gerade das ist das Queere. Aber das heißt, Queer ist nicht was, was man dann auch irgendwie besetzen kann und claimen kann und ownen kann, weil es sich eigentlich die ganze Zeit wandelt. Das heißt, hast du ja auch gerade gesagt. Aber was ich daran wichtig finde, also ich finde, man kann Lee Edelman natürlich ein bisschen, man kann sagen, und das hat, glaube ich, Jack Habersham auch gemacht, aber wo bleiben wir denn da? Dann haben wir, also wenn sozusagen, wenn das immer das Unichtsagbare ist, wie können wir denn dann als queere Subjekte irgendwas machen in der Welt? Wo ist denn da der politische Aktivismus und so weiter? Wo ist die Form? Wie können wir konkret leben? So, also von der Flanke her könnte man ihn natürlich kritisieren. Ich glaube, was ich an dem Gedanken mag, ist, dass er sagt, jeder Diskurs hat eine Leerstelle oder jeder Diskurs, also es gibt einen strukturellen Platz, der nicht besetzt ist. Einerseits, so behandelt er das, aber es gibt auch immer was Verworfenes oder es gibt immer was, das nicht gesagt werden kann. Und ich glaube, dass auf die Frage des Wie-Zusammenlebens zurückbezogen, wenn man jetzt so ganz konkret bei einer der klassischen Paarbeziehung ist, dann ist da eigentlich ja die überlieferte, also wir haben irgendwie geerbt oder gelernt, dass so eine Paarbeziehung eigentlich alles abdecken muss. Mhm. Also dass alles in dieser Beziehung vorkommen können muss. Und idealerweise ist man irgendwie verliebt und befreundet und hat tollen Sex und wird zusammen alt und stirbt zusammen. Also alles ist davon abgedeckt. Und das heißt irgendwie, es gibt nichts, was darin nicht vorkommen kann. Also es gibt ein Außen, klar, aber das ist natürlich bedrohlich, aber es gibt auch keine Leerstelle. Also das Nothing als Leerstelle darf irgendwie da drin nicht vorkommen. Und ich habe neulich so ein ganz blödes Wort untergekommen, aber ich habe da total viel drüber nachgedacht, und zwar der Begriff Freundschaft plus. Das würde man wahrscheinlich, auf Englisch würde man sagen Friends with Benefits, oder?
Ja.
Und das ist ja eigentlich so ein negativ besetzter Begriff, der irgendwie ausdrückt, dass man Freunde ist, aber man hat vielleicht auch noch Sex. Es ist irgendwie so eigentlich kein bemerkenswerter Begriff. Und trotzdem dachte ich, was ich glaube ich mag an dem Begriff, ist das Plus. Also dass es benennt, dass es was außerhalb gibt. Also einen Rest gibt oder einen Überhang, aber auch damit gleichzeitig sagt, dass nicht alles abgedeckt ist. Und dann habe ich angefangen, weiter darüber nachzudenken, ob es eigentlich eine Ehe Plus geben könnte. Und das geht irgendwie nicht. Also wir können nicht sagen, wir haben eine Ehe plus, weil nämlich die Ehe, und daran wird es so schön klar, weil die Ehe eigentlich alles abdecken soll. Und das kann auch mit Lee Edelman gedacht eigentlich ja gar nicht funktionieren. Und deswegen finde ich seine strukturelle Analyse sozusagen sehr wertvoll für die Queer Theory, aber in der konkreten Umsetzung, wenn sozusagen das Queere immer das Verworfene ist, das, was man eigentlich nicht benennen kann, dann, das hast du ja auch gerade schon gesagt, dann bleibt man natürlich auf der anderen Ebene des queeren Lebens irgendwie, bleibt man so ein bisschen hilflos zurück, oder wie geht's dir?
Ja, nee, ich finde das auch, ich finde das total spannend, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht und das ist sehr hilfreich. Ich finde es auch sehr schade eigentlich, dass ob man jetzt Freundschaft plus oder Friends with Benefits benennt, ich finde es schade, dass es, wie du sagst, ich wollte gerade erst protestieren, als du sagst, das ist negativ besetzt, aber ja, ist es ja sehr oft. Und warum eigentlich? Aber naja, aber dass genau die Ehe dieses Bild ist, dass das ja gar nicht erfüllt werden kann. Eigentlich ist das ja auch total queer, ne? Also sehr, sehr utopisch und mit viel zu viel Exzess irgendwie. Und ich in einem Podcast, den ich sehr gerne höre, der aber kein kein wissenschaftlich orientierter Podcast ist, Homo Sapiens. Da gab es eine Folge, wo das Thema aufkam, dass der Gast sagte, ja, aber eine Beziehung ist ja nicht nur dann erfolgreich, wenn einer am Ende tot ist. Also man kann ja erfolgreiche Short-Term- oder Mid-Term-Relationships haben, denn wenn ich gerade, ne, in einer Konstellation von Raum und Zeit lebe, in der ich mit meinem Gegenüber eine Woche oder ein Jahr verbringen kann und das ist total nett, und dann ist es aber auch wahrscheinlich, wird es nicht mehr zusammenpassen, werden unsere Rhythmen, wie die ja gerade in einem anderen Kontext, also dann unsere Lebensrhythmen funktionieren vielleicht kurz zusammen, aber auf lange Zeit nicht. Das heißt nicht, dass es nicht eine erfolgreiche Freundschafts- oder romantische Beziehung sein kann. Aber genau, es wird immer alles, was nicht mit dem Tod endet und alles erfüllen kann, ist irgendwie nicht erfolgreich. Eigentlich viel, viel utopischer als alles andere.
Ja, aber sehr düster, ja. Ja. Aber und da haben wir wieder diesen Unterschied zwischen Teleologie oder Teleology und Trajectory, ne? Also, was du gerade beschrieben hast, dieses man hat halt eine gemeinsame Trajectory und die kann aber auch verschiedene Formen annehmen oder auch vielleicht irgendwo enden und man verliert sich aus den Augen. Aber es muss nicht sozusagen, es zielt nicht alles auf den Tod ab, bis dass der Tod euch scheidet, das ist ja schon in diesen am Anfang der Ehe mitgesagt, ne, dass da alles in die Richtung, also dass es erst da seinen Abschluss findet. Ne. Mhm. Kannst du mir, ich glaube, das passt nämlich gut dazu, in deinem Podcast mit Tyler Bradway, ich sag den immer noch richtig, den Namen, oder? Oder habe ich gerade?
Ja.
Gut. Da hast du, und ich glaube, das passt dazu, einen Begriff ins Spiel gebracht, Palimpsestic Kinship. Oder? Kann das sein? Oder Palimpsest Kinship.
Auf jeden Fall das Palimpsest. An die Verbindung kann ich mich gerade nicht erinnern, aber ich bin sehr, sehr gespannt.
Ich glaube, es geht genau um das, was du gerade beschrieben hast. Also, dass man vielleicht sozusagen Menschen kennenlernt, die vielleicht LiebhaberInnen sind und dann aber zu Freunden werden, aber deswegen nicht sozusagen eine Beziehung. Wenn eine Beziehung endet, muss das nicht bedeuten, dass man sich trennt im Sinne von aus den Augen verliert und nie wieder sieht, sondern man kann ja vielleicht auch zu einem Ex-Partner, einer Ex-Partnerin irgendwie eine Beziehung aufbauen, die viel wichtiger ist als das, was die Partnerschaft irgendwann mal war. Und er beschreibt, glaube ich, einen Text von Rainey Gladman, wenn ich das richtig erinnere, aber ich habe den Text selber nicht gelesen, wo so eine Essenssituation beschrieben wird, wo in einer lesbischen Community, glaube ich, alle zusammen sind. Und jede war mal mit jeder zusammen. Und dass irgendwie eine Person von außen als Gast in diese Situation kommt und so ein bisschen irritiert ist und sagt, Moment, ihr hattet auch mal, und dann jetzt aber ihr habt ein Kind und so. Und also versucht irgendwie Ordnung reinzubringen in dieses messy System, was ein bisschen wie The Chart by the L-Word ist. Also alle hatten mal was mit allen, aber er versucht das so sehr als positiv herauszuarbeiten, ja, aber das sind halt einfach Schichten von Beziehungen und nicht jede Beziehung, die endet, ist sozusagen ein verfehlter Versuch, weil sie nicht mit dem Tod geendet ist, sondern woanders, und daraus wächst aber was Neues, und das hat so hat eher so eine geschichtete Form, und da verwendet er, glaube ich, den Begriff Palimpsest, und ich dachte Kinship, aber vielleicht erinnere ich das auch falsch. Aber ich konnte irgendwie viel damit anfangen, mit diesen Geschichteten, und dachte aber, vielleicht kannst du noch mehr dazu sagen, zu dem auch vielleicht aus der Literatur kommen, zu dem Begriff.
Ja, total. Also, dass ich mich daran gerade nicht erinnern kann, heißt auf keinen Fall, dass das nicht passiert ist, aber genau, das ist ja, wie du schon sagtest, dass die Folge ist ja vor einiger Zeit schon rausgekommen und ich habe die natürlich noch eine Weile vorher irgendwie aufgenommen, dann ist es immer nicht mehr so präsent, aber das macht total Sinn, was du beschreibst, und ich kann mich an das Layering erinnern, ich könnte mich an das, aber ich meine, was ist nicht palimpsestisch? und das ist also für mich auch ein Begriff, der da ich eben auch aus dem räumlich orientierten Denken irgendwie komme in der Literatur und gerade aus den Urban Studies, dass das Palimpsest ein super zentraler Begriff, also eben als ein Papyrus, das beschrieben wird, Und dann wird die, um das Papyrus weiterverwenden zu können für etwas anderes, kratzt man die Schrift aus und schreibt dann oft, legt man das Papier in eine andere Richtung, also schreibt dann wieder drüber. Aber die Schichten, die ausgekratzt wurden, sind eben teilweise noch sichtbar oder zumindest, wenn man diese Dokumente dann analysiert. Und ich beschreibe das deswegen, weil dieser Prozess einerseits in der Literatur total spannend ist, also wo man, ne, diese Überlagerungen, wenn das dann eben erzählt wird, dann sind diese Überlagerungen ja auch nur teilweise sichtbar. Also wenn ich jetzt diese Szene, die du beschreibst, wenn ich die in einem Roman erzähle, dann kann ich das ja nur erzählbar machen, indem ich der lesenden Person eben auch nur so Hints gebe, dass man vielleicht sehen kann, oh, da war anscheinend mal eine Beziehung, die jetzt eine andere Art von Beziehung ist. Und ich finde es auch spannend, an dieses Auskratzen nachzudenken, weil das zum Beispiel mit Emily Dickinson, es ist ja noch nicht lange, dass Emily Dickinson als lesbische Autorin gelesen wird, weil ihre Familie den Namen Sue, der Liebhaberin, die auch die Frau ihres Bruders war, aus Briefen und Gedichten ausgekratzt hat und die eben in anderen Versionen veröffentlicht wurden und tatsächlich mit der neueren Technologie dann irgendwann Dickinsons Manuskripte untersucht wurden. Und dadurch, dass es eben vielleicht nicht direkt ein Palimpsest, aber genau ein Nothing war, wo aber doch noch ein Something war, konnte man eben feststellen, dass viele dieser Texte eigentlich komplett anders gelesen werden müssen oder geschrieben wurden. Und diese Überlagerung, was irgendwie für eine lesende Person, ob man jetzt einen Roman oder etwas Historisches liest, sichtbar wird, das finde ich ist etwas, das ist sehr wichtig, drüber nachzudenken, gerade auch wenn man an Trans-Geschichten denkt, die oft unsichtbar gemacht werden, und auch die Beziehungen, die damit einhergehen. Also ich hatte jetzt die Verbindung zwar nicht direkt im Kopf, aber ich finde, dass das Palimpsest da wahnsinnig relevant ist. Das passt jetzt nicht mehr rein, aber ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen zu den gebauten Lebensumwelten, ich verstehe, was du sagst, dass die, wenn man jetzt etwas anderes baut, dann hat das irgendwie eine andere Ideologie dahinter, aber es gibt gut funktionierende Entwürfe, und das einzige Beispiel, was mir gerade einfällt, ist im Above the Stag, ein LGBTQIA Club, Theater, Poetry Night Venue in London. Die haben diese ganz utopischen genderneutralen Bathrooms, wo eine große, gut beleuchtete Handwaschstation in der Mitte ist, die von allen Seiten zugänglich ist, und darum herum sind eben Cubicles, das Wort fällt mir nicht ein, die Toiletten sind dann drumherum, aber es gibt eben keine Aufteilung, aber es gibt auch, es ist auf jeden Fall ein Ort, der für alle Menschen, die da reinkommen, sicher und sichtbar ist. Also das ist zum Beispiel etwas, was sehr, sehr gut funktioniert. Und ich habe kein gutes Äquivalent für ein bestimmtes Haus, das super gut für Polyfamilien funktioniert. Aber ich würde sagen, dass die theoretischen Utopien auch praktische Utopien werden können.
Ja, und dass das vielleicht auch was mit dem Palimpsest zu tun hat, ne? Also wenn du sagst, dieses Zusammenleben in dieser Haus-WG, das du vorhin beschrieben hast, das war ja auch nicht dafür designt. Und trotzdem habt ihr da vielleicht was ausgekratzt und neu beschrieben, ne? Also so kann man das ja auch sehen. Und und natürlich wollte ich nicht sagen, dass es nicht Verbesserungsmöglichkeiten gibt und die auf dass man die angehen sollte, dass alles bleiben soll, wie es ist, und dann sonst wird es irgendeine Ideologie, das natürlich nicht, nur dass man Spielraum lassen muss, ne? Ich glaube, dann haben wir wieder diese Leerstelle oder dass in der irgendwas passieren kann. Und ich glaube, das ist auch, was dann Roland Barthes mit Idiorhythmie meint, ist irgendwie, sagt er, er unterscheidet nochmal so ein bisschen, da geht er nochmal in so eine Unterunterscheidung, Rhythmos und Rhythmus. Und sozusagen, aber Rhythmos ist das, was man niemanden aufzwingt, sondern was genug Fehlen selber enthält oder genug Delay oder genug Überhang, dass sozusagen da eine Elastizität passieren kann. Also ich glaube, das ist in allen, das kann man wahrscheinlich auf alles anwenden. Das kann man auch auf die Lesart von Emily Dickinson anwenden. Ne? Also dass man, weil natürlich werden die Texte jetzt anders gelesen, aber die werden vielleicht auch nicht richtig gelesen. Also was heißt schon richtig lesen? Ne? Man kann das historisch ist da auf jeden Fall was korrigiert worden und trotzdem bringt man natürlich was aus dem Jetzt immer in jede Lesart mit rein.
Ja, ja nee, auf jeden Fall. Und da, ich finde aber auch die, ich finde das super spannend, wie du immer wieder auf den Gedanken der Rhythmen da auch zurückkommst. Denn das ist ja auch, gerade wenn wir übers Zusammenleben, also sowohl in kinship-artigen Verhältnissen, aber auch einfach beim Nebeneinanderleben, wie viele Rhythmen uns da irgendwie beeinflussen. Ich finde auch Lefebvre ganz spannend, der nachdenkt über die konkreten Begrifflichkeiten fallen mir gerade nicht ein, die er dafür verwendet, aber Rhythmen, die jeden Tag passieren, also und die man auch oft in seine eigene Umwelt irgendwie umschreibt. Also das wäre jetzt traditionell vielleicht mein Weg zur Arbeit, den ich jeden Tag hin und zurück gehe. Und dann eben größere Rhythmen wie den Jahreswechsel, die einen vielleicht oft, wo man manchmal meinen könnte, die haben einen weniger konkret spürbaren Effekt auf, also das jetzt, in dem ich mit meiner Umwelt zusammenlebe, aber genau, die sind ja, die betreffen uns eben auf unterschiedliche Arten und Weisen.
Schlagwort Klimawandel.
Ja.
Nee, oder genau. Ja, klar. Ja. Ja, das ist immer diese, und ich glaube, das zieht sich auch durch alles durch, also weil, als wir vorhin angefangen haben, über die Familie zu sprechen, das kann man jetzt auch bei diesen Rhythmen sehen, dass es immer sozusagen einen dialektischen Blick braucht auf das Konkrete, das einen umgibt und dann das, die universale Struktur. Und bei diesen Rhythmen, es gibt natürlich diese täglichen, sich wiederholenden, sehr partikularen Rhythmen und dann gibt es die größeren, in die man eingefügt ist. Aber das gilt auch für die Familie, dass ich zum Beispiel, und das geht wahrscheinlich vielen Leuten so, dass sie das Konzept Familie als ökonomischen, ideologischen Fakt irgendwie sehr, sehr problematisch finden, aber natürlich ihre eigene Familie lieben. Ne? Mhm. Also, und Kathy Weeks hat da darauf hingewiesen, dass man das sozusagen dass die Familie immer gleichzeitig Sanctuary and Trap ist. Also man ist sozusagen die Familie reproduziert, also ist ein reproduzierender Faktor in einem kapitalistischen System und fügt den Leuten Schaden zu. Viel Gewalt passiert ja auch in Familien und es ist irgendwie, es ist eine sehr strenge Vorgabe zu leben und gleichzeitig ist es ein Schutzraum für viele Leute und der Schutzraum, in dem sie sich wieder sozusagen zurückziehen und vielleicht nicht das kapitalistische Subjekt sein müssen. Und ich glaube, dass viele dieser Kritiken auch genau an dieser Problematik scheitern ist vielleicht das falsche Wort, aber sich daran reiben müssen. Also über was redet man jetzt und kann man das miteinander vereinbaren, dass man im Kleinen seine eigene Familie liebt und vielleicht eine Familie haben möchte, aber die Institution Familie hochproblematisch findet. Und deswegen, weil wir über und das gilt natürlich auch für diese Rhythmen, ne? Also was du gerade gesagt hast mit Lefebvre, also die täglichen Rhythmen der Familie und dann gibt es natürlich den größeren Rhythmus der ökonomischen Zirkulation oder der Jahreszeiten und all das. Und das hat natürlich alles miteinander zu tun. Wo setzt man jetzt an? Und ich glaube, dass da dann wieder vielleicht der Begriff, wenn man jetzt über Queer Family nachdenkt, einmal ganz konkret: Queere Menschen wollen zusammenleben, wie können sie das in dieser Gesellschaft tun? Und dann aber wieder auf dieser abstrakteren, strukturellen Ebene, auf der dann Lee Edelman wahrscheinlich wieder wäre, sozusagen. Was heißt sozusagen, oder Munoz, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist sozusagen die Utopie am Horizont, die wir natürlich nicht erreichen können, aber in deren Richtung wir uns bewegen müssen? Und ich weiß gar nicht, ob das immer mit politischem Aktivismus passieren muss, aber sozusagen das nicht aus den, also und was vielleicht im Zweifelsfall nur bedeutet, anzuerkennen, dass noch was fehlt in der Welt, so wie das in Cruising Utopia formuliert wird. Irgendwie so.
Ja. Es wäre ja auch, aber es wäre ja auch traurig, in einer Welt zu leben, in der nichts fehlt.
Also. Ja, genau, dann wäre ja wieder alles abgedeckt wie die Ehe, also lieber die Welt als Freundschaft plus, wo man so ein bisschen basteln kann, als die Welt als Ehe, in der
die
alles
Welt
oder...
Welt als Freundschaft plus, das gefällt mir.
Also immer ein Plus, ein, ja, immer was, wo noch was passieren kann, ne? Also, ja. Mhm. Und deswegen vielleicht, weil du mich ganz zu Anfang gefragt hast, warum... auch nicht Kinship, warum nicht Family und ich dann eigentlich bei der Freundschaft gelandet bin oder Kith. Irgendwie vielleicht habe ich das Gefühl, da ist am meisten Spielraum dafür. Ich weiß nicht, wie kannst du damit was anfangen, wenn ich das sage? Zwischen Freunden, also weil du es auch hervorgehoben hattest in deinem Podcast, dass du mit Freundschaft sowas Warmes auch verbindest und vielleicht auch mehr Möglichkeit für zum Basteln.
Ja, nee, doch, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass das ist, ja, ich weiß gar nicht, ob das, es ist für mich auf jeden Fall der wärmste, der gemütlichste Begriff irgendwie. Aber ja, es ist so persönlich, ne? Also ich, weil es gibt dann für mich natürlich auch irgendwie Dinge, die ja, die dann vielleicht in diesem, in dem Plus der Freundschaft leben können. Also jetzt dann, ne, gar nicht im, im Sinne von der negativ besetzten Freundschaft Plus, sondern etwas, was wie Freundschaft ist, aber was eben für mich mehr ist. Und das ist, glaube ich, etwas, das ja andere Personen dann vielleicht mit Chosen Family benennen würden. Was ja für mich eher vielleicht noch mehr von diesem warmen Gefühl ist und von dem, ich finde auch interessant daran, und ich glaube, das hat vielleicht auch etwas mit Queer Kinship ist, zu tun, ist vielleicht mit Queer Kinship verwandt, dass in, also ich würde sagen, dass generell ja oft die Wahrnehmung ist, dass bei einer egal was für eine Art von Freundschaft, aber eine lange, gute Freundschaft ist eine Freundschaft, in der man sich irgendwie ein paar Jahre nicht sehen kann und dann aber trotzdem immer noch befreundet ist, wenn man sich wieder sieht. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, denn ich meine, man kann sich aus unterschiedlichen Gründen irgendwie verändern und sich rhythmisch verändern. Vielleicht passt man dann, ist man dann nicht mehr in Sync, aber ich finde, dass das ja ein Ideal ist, das für mich auch irgendwie dem entgegensteht, das ist ja auch oft so ein Narrativ von Familie, und das finde ich auch eigentlich oft ziemlich traurig, wenn man so heterosexuelle Weihnachtsfilme anguckt, dann gibt es immer irgendwen, der die Mama nicht anrufen will. Und ja, so nervig, ich muss immer mit diesen Menschen Zeit verbringen. Und ich denke so, also, aber das ist doch total schön, dass Menschen mit dir Zeit verbringen wollen und das aktiv verfolgen. Also das, ich finde, wenn man das in einer Freundschaft hat, dass jemand, auch wenn meine Freundin irgendwie feststellt, oh, Lena meldet sich gerade nicht so viel und die hat gar nicht so viel Bock zu sprechen, dann das aktiv zu verfolgen, mit mir Zeit verbringen zu wollen, das ist doch das Zeichen einer großartigen Freundschaft. Und bei Familie ist es irgendwie ein negatives Narrativ. Das,
ja, wahrscheinlich wegen der, weil es nicht das Element der Freiwilligkeit enthält, ne? Oder ich glaube, was du gerade sagst über diese Freundschaften, wenn man sich lange nicht gesehen hat und sich dann wieder trifft, ich glaube, der wesentliche Punkt da ist nicht, dass man noch befreundet ist, sondern dass man anknüpfen kann. Also, dass man noch wieder irgendwo einhaken kann und sich immer noch was zu sagen hat. Aber natürlich braucht es dafür trotzdem die Rahmung der Freundschaft, sonst würde man sich ja gar nicht treffen. Also, man muss sich irgendwie an was Altes erinnern und dann gucken, ob es noch passt. Aber dann ist das Wichtige, dass man halt irgendwie, ja, irgendwelche Fäden wieder aufnehmen und was Neues, also irgendwie wieder anknüpfen kann. Und ich glaube, bei den Familien, natürlich ist es, gibt es natürlich auch ein Narrativ von oh, der nervigen Familie, von dem Zwang. Aber ich glaube, das kann auch ein Reflex sein. Und da mochte ich auch eine Sache, die du auch in einem Podcast besprochen hast mit Tyler Bradway. Und zwar seid ihr darauf zu sprechen gekommen, dass bei Maggie Nelson in The Argonauts, dass Maggie Nelson einen Begriff aufnimmt von Gilles Deleuze und Claire Panet aus den Dialogen, und zwar The Nuptial, was bei Claire Panet und Gilles Deleuze eigentlich eine Form des gemeinsamen Schreibens ist und wo die Utopie eigentlich ist, dass sie so schreiben, sich gegenseitig immer wieder antworten im Schreiben, dass man irgendwann nicht mehr sagen kann, was eigentlich von wem ist. Und, und das ist sozusagen deren Ideal, und Maggie Nelson übernimmt dann diesen Begriff und sagt aber, ja, ich will eigentlich diese Individualität nicht aufgeben, auch vor allem nicht in der Partnerschaft und auch nicht in meiner Familie, und sie deutet es also leicht um und sagt, das ist eigentlich eine endlose Unterhaltung, ein endloses Gespräch, und ich interessiere mich sehr fürs Gespräch, ich forsche dazu, und das unendliche Gespräch ist, da habe ich natürlich gleich aufgehorcht. Und ich glaube aber, was sie damit auch meint, ist, dass man, und damit meine ich nicht an der Beziehung arbeiten, den Begriff finde ich total doof, sondern aber, dass man im Gespräch bleibt. Und ich glaube, wenn man dass in vielen Familiensituationen, gerade wenn man an Weihnachten wieder zusammenkommt, durch ein äußeres Gesetzesdatum und in der Setzung der Familie und dann aber kein Gespräch führt, also dass eben das Gespräch irgendwie schon längst mal aufgehört hat, dann fühlt es sich wahrscheinlich an wie Zwang. Wenn das Gespräch noch läuft, dann nicht. Ne? Also aber da würde wahrscheinlich gelten, wenn man, und das unterscheidet dann eben Freundschaften von Familie, dass wenn man sich nichts mehr zu sagen hat, würde man sich vielleicht nicht mehr treffen. Und das macht man natürlich bei der Familie nicht. Für mich aber, das ist natürlich jetzt mein Blick darauf, ne, weil ich immer über das Gespräch nachdenke, stellt sich für mich die Frage, kann man noch anknüpfen, gibt es noch ein Gespräch oder nicht?
Ah, das finde ich total spannend. Ist für dich in deiner Forschung zum Gespräch, sind Familien- und Freundschaftsstrukturen oder Kinship-Strukturen oder Kiss-Strukturen, ist das etwas, was deine irgendwie Konzeption des Gesprächs beeinflusst? Sind das wichtige Kategorien fürs Gespräch? Oder?
Ich denke es eher andersrum, aber also dass ich bei Beziehungen darüber nachdenke, haben wir uns was zu sagen, reden wir noch, aber nicht sozusagen, also nicht haben wir uns was zu sagen, das klingt irgendwie doof, sondern wie ist auch die Gesprächsdynamik? Reden wir wirklich aktiv miteinander im Sinne von, was du vorhin meintest, die Bricolage? Also ich bringe jetzt einen Teil rein und vielleicht passt ja auch manchmal nicht so gut und du baust irgendwas an und dann versuchen wir irgendwie gemeinsam ein Gespräch daraus zu machen, aber natürlich braucht es den Rahmen des Gesprächs, damit wir das überhaupt machen, genauso wie es die Freundschaft braucht, um überhaupt zu versuchen, daran zu basteln und wieder anzuknüpfen. Also deswegen mache ich es eher so rum, dass ich in meinen Beziehungen überlege, wie funktioniert da das Sprechen, sind wir in Kontakt, basteln wir an irgendwas oder ist das irgendwie sozusagen ein bisschen lopsided? Aber ich könnte es wahrscheinlich auch umdrehen und sagen, eine Ehe wäre, wenn ich mich sozusagen immer wieder mit der gleichen Person zum Podcast verabreden würde, egal ob wir uns was zu sagen haben oder nicht, oder die Familiensituation, Weihnachten wäre das. Also immer einmal im Jahr treffe ich eine Person zum Podcast aufnehmen, aber wir haben vorher nicht geredet darüber, was wir sprechen werden, und das kann gut gehen. Weißt du, also genau das kann gut gehen, dass man dann merkt, nee, wir knüpfen immer an irgendwas an. Es könnte sich auch anfühlen wie ein Zwang. Und eine Freundschaft wäre vielleicht eher, und vor allem auch eine Freundschaft gibt es ja im Plural, also Freundschaft mit vielen Leuten wäre man einfach so ein Stimmengewirr, das ist aber nicht das Stimmengewirr, nicht das Nuptial bei Deleuze und Deleuze und Panet ist, sondern das, wie Maggie Nelson das versteht. Also so eine endloses Gespräch, das natürlich unterbrochen ist. Ne? Also keine Angst, du musst jetzt nicht mit mir hier. Du kriegst jetzt wahrscheinlich Angst.
Nee, ich finde das, Ich finde das jetzt, also was ich daran gerade auch ganz spannend finde, jetzt musste ich direkt an das klassische überlange lesbische Gespräch denken und habe mich gerade gefragt, ob es da wohl Forschung zu gibt zu der Representations von Lesbian Dialogue in irgendwie Literatur oder auch ja Film und Fernsehen, denn das ist ja nochmal, da würde ich sagen, ist auch eine queere im Sinne von LGBTQIA2S+ Struktur in unseren Lebensumwelten, die
das viel gesprochen
die ich ganz
wird.
Interessant finde, ja.
Ja. Ja, das sehr lange Gespräch, ja. Und dass man immer wieder anknüpft dann oder dass einfach alles sprachlich gewendet werden muss?
Ich würde sagen, beides. Mhm. Also das Anknüpfen, als auch das sich vielleicht gelegentlich Dinge nochmal herumdrehen und die von allen Seiten anzugucken. Also ich frage mich gerade, ob es vielleicht so wie ich eben sagen würde, es nicht universale, aber typische Strukturen für queere Narrative gibt. Und ja, sehr viele Menschen würden mir widersprechen, auch zu Recht. Aber da frage ich mich gerade, ob es eine typische Struktur des lesbischen Gesprächs gibt. Das wird, oder zumindest der von den Repräsentationen.
Ja, es würde für mich Sinn machen, insofern, weil ich, das habe ich auch an anderer Stelle in diesem Podcast schon erwähnt, aber dass für mich, also viele denken ja, in dem Gespräch geht es darum, dass man sich versteht. Und ich würde sagen, in einem Gespräch, das bewegt sich immer darum, dass man irgendwas nicht versteht. Und deswegen auch nicht Kinship, Verwandtschaft, sondern Kiss, der andere, die andere, darf die andere sein. Also mir fremd sein. Und deswegen reden wir. Und am Ende steht eigentlich kein Kompromiss, sondern am Ende, es muss erhalten bleiben, dass man sich eigentlich irgendwo auch nicht versteht. Und das hat ein Eros. Und das lesbische, ewige Gespräch ist vielleicht auch ein erotisches Gespräch, auch wenn natürlich das, was diskutiert wird, nicht inhaltlich erotisch sein muss, aber hat vielleicht einen besonderen Eros, weil am Ende irgendwie obwohl es immer auf Verständnis abzielt, das sich komplett Verstehen einfach nicht einlöst.
Danke für diesen Gedanken, das finde ich jetzt, jetzt muss ich erstmal durch meine lesbischen Romane blättern und gucken, wie die Gesprächsstrukturen wiedergegeben werden.
Vielleicht noch zum Abschluss, bei Roland Barthes auch in dem Wie zusammenleben gibt es so ein am Ende noch einen Teil, das heißt, das ist, glaube ich, über einen Diskurs oder einen Diskurs führen als Phantasma. Also sozusagen können wir eigentlich miteinander reden, wie funktioniert eigentlich ein Diskurs? Und er erzählt dann eine Geschichte, dass ein Freund von ihm immer zu seiner, oder irgendwer geht immer zur psychoanalytischen Sitzung, legt sich auf die Couch und sagt, also was ich sagen wollte. Und damit wird irgendwie klar, das Gespräch fängt da nicht an, sondern es knüpft an. Das hat also man fängt nie ein Gespräch an, sondern man hat immer schon gesprochen und ist immer schon. Also das ganze Leben ist ein Diskurs und aber auch ein Gespräch ist nicht abgeschlossen und man kann eigentlich jeden Satz so beginnen. Also was ich eigentlich sagen wollte. Und vielleicht ist das hat das lesbische Dauergespräch eben eine besondere schöne Form gefunden darin, weiß ich nicht, in dem, was man eigentlich sagen wollte. Du fragst ja deine GesprächspartnerInnen am Ende deines Podcasts, stellst du denen immer eine Frage. Und zwar, was, wenn sie eine Buchempfehlung hätten, ein Gedicht, ein Podcast, ein Text, irgendwas, wenn sie eine Sache empfehlen könnten aus der Queer Literature, Poetry und so weiter, welches das wäre. Und ich habe mich natürlich immer gefragt, was du eigentlich empfehlen würdest. Und dachte, vielleicht kann ich für diese eine Folge deine Frage klauen und dich damit überrumpeln und fragen, weil wenn du eine Sache empfehlen könntest, was das wäre.
Und ich muss sagen, jedes Mal, also das ist etwas, das beim ersten Kontakt mit meinen Gästen, wenn ich die einlade, dann sage ich immer, ich habe nur, ne, die erste und die zwei und die letzte Frage sind immer gleich.
Ja.
Und dann schicke ich das nochmal. Also alle wissen lange von dieser Frage und jedes Mal, wenn ich die stelle, dann, ach, das ist eine schwierige Frage. Und ich muss auch sagen, das ist eine schwierige Frage. Und vielleicht, ich kann da.
Vielleicht nehmen wir auch ein bisschen Druck raus, sozusagen, so wie die Ehe oder die Beziehung nicht in meinem Tod enden muss, es darf auch eine, es muss sozusagen nicht die, die eine Sache of all time sein, sondern vielleicht so ein Current Fling.
Genau, also ich würde auch sagen, das ist für mich of all times, wäre mir, glaube ich, gar nicht möglich, sondern ich würde, glaube ich, auch einfach die, was ich jetzt gelesen habe in letzter Zeit, was besonders mit mir gesprochen hat, und das ist eben ein Text, den ich gerade schon erwähnt habe, Nitish Sanak von Yaz Morgan, das hat mir sehr, sehr viel gegeben, dieses kleine Buch, was sich irgendwo zwischen Memoir, Essays, Prayers, Visions bewegt, und ein, das, weil das, das ist eben Prosa, und weil ich immer finde, dass Gedichte oft vernachlässigt werden, würde ich sagen, also dieser Text, der hat mich sehr berührt, und dann hat mich auch in den letzten Tagen sehr berührt, dass Andrea Gibson, Andrea Gibson ist non-binary und schreibt ganz spannende Gedichte, macht viel Performance Poetry und Spoken Word, was mir immer sehr gut gefällt, und hat irgendwie schon länger Krankheitsprobleme und muss jetzt die Tour für den Herbst absagen, weil der Krebs zurück ist, und ist aber irgendwie, also leidet unter diesen ganzen Dingen, aber publiziert wie verrückt, also irgendwie noch mehr als vor der Krebsdiagnose, und ich bin sehr fasziniert, aber bin auch sehr traurig, dass es Andrea Gibson nicht so gut geht, aber ich würde sagen, diese beiden AutorInnen, Personen.
Und dann alles von beiden, oder hast du zwei, also bestimmte Bücher?
Nitish Sanak von Yaz Morgan und von Andrea Gibson, gar nicht mal die Bücher, sondern Andrea Gibson, ganz tolle Performances bei YouTube, und da, was mich immer besonders berührt, ist Orlando, das von 2016, eine Performance, wo es eben um das Orlando-Shooting ging im
Florida. Ich dachte, das wäre eine Anspielung auf Virginia Woolf's Orlando, oder vielleicht kommt es da zusammen.
Nee, genau, es kommt interessanterweise im Gedicht nicht zusammen, aber es ist natürlich sofort gedanklich mit Orlando auch als nicht-binärer Person, also ich bringe das auch in Artikeln irgendwie oft zusammen, aber tatsächlich explizit wird das im Gedicht nicht, sondern explizit geht es eben um 49 Menschen, die getötet wurden und 52 verletzt in dem Shooting. Ja. Genau, aber das ist eine sehr traurige und sehr, es gibt sehr viel Gewalt in dem Video und in dem Gedicht, also das so als kleines Content Warning, auch bei Yaz Morgan Content Warning gibt es sexualisierte Gewalt und Drogengebrauch, aber in beiden Texten eben auch sehr, sehr viele, sehr schöne Momente. Also wenn das etwas ist, womit man umgehen kann als lesende Person, würde ich diese beiden Texte auf jeden Fall empfehlen.
Super. Vielen Dank für dieses sehr schöne, lange, nicht unendliche, aber lange Gespräch, Lena.
Ich danke dir. Also du hast mir auf jeden Fall sehr viele spannende neue Perspektiven auf Gespräche eröffnet, aber auch auf meine vergangenen Gespräche. Das ist also ein Privileg. Vielen Dank dafür.